Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In Good Health Podcast Episode. Bevor ich dir gleich berichte, um was es heute gehen wird, möchte ich natürlich gern wieder ein paar iTunes Reviews mit dir teilen. Ich bin euch so dankbar, wenn ihr mir da ein ehrliches und konstruktives Feedback gebt. Und ja, jetzt möchte ich mal etwas teilen, was Löleken geschrieben hat. Sie schreibt pure Inspiration. Liebe Jana, es ist wirklich an der Zeit, dir einmal Feedback und ein riesiges Dankeschön für deine Arbeit zu hinterlassen. Ich höre deinen Podcast von seinen Anfängen an und freue mich einfach jede einzelne Woche auf eine neue Episode. Besonders genossen habe ich die Zeit, in der es die Freitags-Specials gab. Na Gott sei Dank kommen die bald wieder. Du hast meinen Weg zum Ayurveda geebnet und mir dadurch unheimlich viel Lebensqualität und eine ganz neue Sicht auf viele Dinge geschenkt. Was ich jedoch am allermeisten an deiner Arbeit schätze, dass du immer wieder daran erinnerst, dass ein healthy lifestyle auch nur so lange gesund ist, solange er nicht dogmatisch, verbissen verfolgt oder ein weiterer druckauslösender Punkt auf der To-Do-Liste darstellt. Danke dafür. Ich finde es unglaublich wichtig, dass es in der ganzen gesundheitsorientierten Persönlichkeitswelt nicht nur ständig Selbstoptimierung gibt, sondern auch etwas anderes. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Bis dahin ganz, ganz viel Freude bei deinem Retreat. Alles liebe Leonie. Liebe Leonie, tausend Dank für dieses wirklich schöne Feedback. Das freut mich von Herzen und melde dich doch einfach per E-Mail bei mir mit deiner Postanschrift. Dann sende ich dir ganz gerne ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit zu, dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mir ein Feedback zu hinterlassen. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Episode. Die heutige Podcast-Episode ist eine ganz spannende, denn sie hat mir gezeigt, dass jedes Mal, wenn wir uns einen Plan machen, eine Struktur, ist das natürlich wunderbar, denn das gibt uns eine Orientierung. Aber mit meinem heutigen Interviewgast sind wir relativ schnell im Interview von dem eigentlichen Thema, über das wir sprechen wollten, und zwar Ayurveda und Burnout, etwas abgewichen und haben uns ein anderes wichtiges Thema angeschaut. Und zwar die Schattenarbeit, was das mit sehr spezifischen körperlichen Symptomen zu tun hat. Wir kommen hier auf die Blasenentzündung zu sprechen. Das ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen kennen, vor allem viele Frauen. Und mein Interviewpartner hat mich da mitgenommen, wie man das psychosomatisch verstehen kann, wie man das aus Sicht der Schattenarbeit interpretieren kann und was er da aus seiner wirklich ganz tollen Expertise und jahrelangen Arbeit mit Klientinnen und Patienten immer wieder festgestellt hat. Und das Thema ist kein einfaches. Ich habe wirklich ein paar Mal geschluckt, als wir darüber gesprochen haben, weil es wirklich sehr, sehr tief geht und wirklich etwas ist, was sehr, sehr viele Frauen in unterschiedlichen Ausführungen kennen. Einige Männer sind davon wahrscheinlich auch betroffen. Und mir ist es aber trotzdem wichtig, dass ich das veröffentliche. Denn das ist ein Thema, was ganz häufig tabuisiert wird und in der Schulmedizin wird eine Blasenentzündung meistens ziemlich einseitig behandelt, also mit Antibiotikum oder solchen Dingen. Und da kann es aber um noch so viel mehr gehen. Das heißt, diese Podcast-Episode ist jetzt nicht unbedingt die leichteste vielleicht fürs Gemüt, aber es ist ein wichtiges Thema. Es kann dich voranbringen, wenn das für dich etwas ist. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich selbstverständlich jederzeit melden. Und ja, ich freue mich total auf dein Feedback dazu. Bevor wir gleich in das Gespräch reinstarten, nochmal kurz zur Erinnerung. Das ist jetzt quasi Teil 1 des Interviews mit Sascha Kriese. Sascha Kriese ist ein ganz, ganz erfahrener Ayurveda-Practitioner. Er lebt mit seiner Frau Rebecca und mit seiner kleinen Tochter in Brighton, also in England, hat dort seine eigene Praxis, ist wirklich unglaublich fundiert in seiner Arbeit, wie er den Klienten begegnet. Und er bringt den Ayurveda sowie die Schattenarbeit zusammen, hat sich ganz, ganz lange da in Indien hands-on ausbilden lassen. Und ja, ich lerne immer wieder total viel von ihm in den Gesprächen. Und ich freue mich jetzt, hier den ersten Teil mit dir teilen zu können, in dem es um Ayurveda, Schattenarbeit und Blasenentzündung geht. Und nächste Woche wird der zweite Teil kommen und da wird es um Ayurveda und Burnout gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
Herzlich willkommen, liebe Sascha. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir über ein ganz spannendes Thema sprechen. Bevor wir da richtig reinstarten, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst. Wer bist du und was machst du?
Hallo Jana, ich grüße dich, freue mich auch. Hallo liebe Zuhörer, wer und wo auch immer ihr seid. Ich bin der Sascha, ich bin Deutscher, lebe in England, habe meine eigene Praxis zusammen mit meiner Frau seit, naja, fast 20 Jahren. Mache Ayurveda, bin Ayurveda Practitioner. Bin parallel dazu auch noch Schattenarbeitscoach und Facilitator. Und in meiner Praxis so, gibt sich das eine so dem anderen die Hand. Das eine mehr so die psycho-emotionale Prozessarbeit, das andere Ayurveda deckt so mehr auf der körperlichen Ebene das ab, aber es gibt natürlich genügend, wie sagt man, Interface, also genügend Überschneidungsfläche dort für beide. Und mit den Handwerkszeugen, sage ich mal, läuft unsere Praxis irgendwie seit einigen Jahren so nett, fließt es einfach so dahin, ohne dass wir groß anschieben müssen oder irgendwas machen müssen. Das läuft einfach so und das ist verbindlich.
Das ist ja sehr spannend, was du erzählst, dass du da so, sagen wir mal, zwei Bereiche für dich zusammenbringst, Ayurveda und die Schattenarbeit. Wie bist du denn persönlich zu diesen beiden Themenbereichen gekommen? Was ist dein Weg dahin gewesen?
Naja, angefangen habe ich mit Theaterarbeit. Also ich wollte schon immer Schauspieler werden, bin im Theater aufgewachsen, mit meinem Vater, der Schauspieler war. Habe mich dann aber, bevor ich das Schauspielstudium angefangen habe, noch umentschieden, dachte, nee, lieber Regie machen, Regie führen und sozusagen Produktion gestalten. Das war immer mein Traum, die in irgendeiner Form einen emotionalen Impact bei Leuten haben, die also in irgendeiner Form etwas erreichen, dass sich etwas transformiert, dass irgendwie ein Ruck entsteht, der ihnen eine neue Tür aufmacht und in irgendeiner Form in Richtung Authentizität, Integrität, Verbesserung des Lebens, sowas in dem Stil. Und bin dann ans Theater gegangen, habe dort gearbeitet als Regieassistent ein paar Jahre, habe dann meine eigene erste Produktion gemacht und habe irgendwie gemerkt, erstens, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich nicht. Das heißt, der Aufwand, der gekriegt wird, um dann wirklich mal hier und da ab und zu wirklich tolles Erlebnis zu haben, ist so katastrophal groß. Das lohnt sich irgendwie nicht, oder das ermüdet einfach mehr, als dass es mir wirklich noch Spaß macht. Und die andere Sache war, ich habe gemerkt, nach meiner ersten eigenen Regie, mit den 25, 26 Jahren, die ich war damals, mir fehlt einfach Lebenserfahrung, um Geschichten so erzählen zu können, authentisch, aus der eigenen Erfahrung heraus, dass sie wirklich dem Anspruch genügen, den ich damals ans Geschichten erzählen übers Theater hatte. Und habe mich deswegen entschieden, damals eine kreative Pause zu machen, erstmal in die Welt zu ziehen. Und meine Frau wollte schon immer nach Indien. Und ja, okay, jetzt ziehen wir einmal nach Indien, ein Jahr, gehen dahin. Und wenn wir länger als ein Jahr bleiben, dann bleiben wir halt länger. Und wenn es nach 3 Monaten nicht mehr geht, dann kommen wir zurück. Und da sind wir beide sozusagen mehr oder weniger zufällig in Anführungsstrichen Ayurveda über die, oder Ayurveda hat uns irgendwie in die Arme genommen. Wir sind einfach einem Arzt dort in die Arme gelaufen, der Pulsleser ist, und das hat uns so umgehauen. Und im ersten Moment hatte ich gedacht, nein, völlig anderes als Theater, und erst so Jahre später habe ich eigentlich erkannt, dass letztlich, was mich dort so inspiriert hat, war das, was ich im Theater immer wollte, nämlich einen transformativen Effekt zu erreichen, funktioniert mit dieser Arbeit des Pulslesens und der therapeutischen Arbeit viel effektiver. Und letztlich durch meine Arbeit heute als Practitioner in meiner eigenen Praxis, aber auch durch meine Unterrichtstätigkeit, vereinige ich irgendwie das Beste, the best of both worlds. Ich bin immer noch irgendwo, gerade wenn ich unterrichte, auf meiner inneren kleinen Bühne und kann dort einfach sozusagen in Anführungsstrichen eine Show machen. Aber es geht nicht um einfach Entertainment zu machen, sondern einfach nur mein Wissen über Kommunikation, wie etwas zu vermitteln ist, relativ effektiv rüberbringen oder sagen wir hautnah, gefühlsnah rüberzubringen.
Ja.
Sodass die Leute nicht nur einfach ein Gefühl haben, ein Verständnis haben von der Theorie, die ich erzähle, sondern auch ein Gefühl davon bekommen, wie sich das anfühlt in der Praxis, wie das aussehen, wie das schmecken kann, wie das hautnah erlebbar ist. Hm. Das ist eine Sache, die mir wahnsinnig Spaß macht, die befriedigt, sage ich mal, den alten Theatermenschen in mir und gleichzeitig aber auch, ich bin einfach mein eigener Intendant, mein eigener Hauptdarsteller und mir muss keiner sagen, was zu tun ist und ich muss mich nicht mit den ganzen Diven am Theater rumschlagen. Also es ist ein Win-Win auf allen Ebenen. Ich bin die einzige Diva und kümmert sich meine Frau, dann ist alles gut.
Sehr schön. Und das ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt, den du sagst, ne, dass wir da sozusagen wie eine Bühne kreieren, ob das jetzt in der Dozententätigkeit ist, aber vielleicht auch in der therapeutischen Tätigkeit. Ne? Es ist
und ich denke, der feine Grad hier, weil ich gerade das Wort Diva bringe, ich denke, Bühne ist wirklich auch was effektiv sein kann, solange wir auf der Bühne dafür sorgen, sagen wir mal so, dass ich als Therapeut nicht auf die Bühne gehe, sondern meinen Patienten auf der Bühne lasse.
Genau.
Nicht anfange irgendwie, ich bin das Wichtige und stehe im Rampenlicht, sondern sage, no, ich setze mich runter in den Publikumsraum und jetzt helfe ich dir, die beste Vorstellung deines Lebens zu machen. Und das ist letztlich mein Ansatz, den Leuten zu helfen, ganz authentisch zu werden und wirklich so zu glänzen und zu strahlen und einen Spaß, authentischen Spaß auf der Bühne zu haben, in dem Spiel, was sie machen, im Spiel des Lebens, dass ich unten sitzen kann und mit Freude und ohne zu spielen applaudieren kann, sagen kann, wow, I'm privileged to witness who you are.
Ja. Das ist ja auch ein Riesenprivileg, was wir da haben. Deshalb finde ich das sehr schön, dass du das so siehst und natürlich auch mit deinem Weg aus diesem ganz anderen Bereich heraus. Wie ist denn dann die Schattenarbeit da noch zusätzlich dazugekommen? Und kannst du kurz erklären, was die Schattenarbeit ist? Denn das ist ja ein sehr, sehr spannendes Konzept, was du da zusammenbringst.
Ja, Schattenarbeit, einfach in meiner persönlichen Arbeit ist mir das über den Weg gelaufen. Ich habe irgendwann mal jemanden kennengelernt, der mich sehr beeindruckt hat. Der war Schattenarbeitsausbilder und dann habe ich einfach ein Wochenende bei dem gemacht und es hat mir so einen Spaß gemacht, hat mich so angesprochen. Das war eine Arbeit, die ich als enorm sicher empfand, wo ich enorm aufmachen konnte aufgrund der Sicherheit und daher sehr tief in sehr kurzer Zeit gehen konnte und einfach an innere Themen rangekommen bin, die ich so vorher noch nie habe angehen können. Und war somit von der Methodik einerseits beeindruckt, zweitens hat es sehr viel mit Theatralik, Drama zu tun, denn es ist die Gestaltarbeit, es ist die Aufstellungsarbeit, viel mit Rollenspiel sozusagen, obwohl es überhaupt nicht um Spielen geht. Rollenspiel ist kein gutes Wort, obwohl es oft benutzt wird. Es geht wirklich einfach nur um Energien oder Teile meiner selbst einfach im Außen hinzustellen und sie einfach nur zu sehen oder sie agieren zu sehen. Aber authentisch und nicht als Rolle, sondern wirklich so, wie sie halt sind. Das heißt, es verbindet einerseits theatralische Elemente, was mir sehr nahe kam, und andererseits hat es mir einfach Handwerkszeug gegeben, wofür ich im Ayurveda, in meinem ayurvedischen Instrumentarium nicht genügend hatte, auf der psychoemotionalen Ebene zu arbeiten. Das habe ich in Indien bei meinem Meister gesehen. Der hat viel mit Marma, mit Mantra, mit spirituellen Dingen gearbeitet, um auf dieser Ebene effektiv zu sein. Aber das ist eine andere Kultur. Und bestimmte Sachen, die wir dort mit großem Erfolg haben machen können und gesehen haben, lassen sich in unserer westlichen Kultur hier nicht eins zu eins einfach übertragen. Somit sehe ich diese Schattenarbeit, Schattenarbeit ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt so viele andere Formen von Prozessarbeit, psychoemotionaler Prozessarbeit. Sehe ich das als eine wunderbare Methodik, die hier für westliche Menschen, unseren westlichen Geist, so wie wir sozialisiert sind, bestimmte Bereiche, therapeutische Interventionsbereiche abdecken kann, die uns sonst im klassischen Ayurveda, so wie es überliefert ist, aus Indien nicht so zugänglich.
Ja, das heißt, um das für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zusammenzufassen, Schattenarbeit ist eher etwas, was sich mit den psychoemotionalen Prozessen beschäftigt und was letztendlich darum geht, dunkle Bereiche oder Komponenten in uns, in unserem Wesen, die wir nicht ganz so gerne nach außen tragen möchten, sichtbar zu machen, anzunehmen und dann daran zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Also Schatten im Sinne von dem Begriff, den Carl Gustav Jung geprägt hat. Also letztlich nicht unbedingt negative, dunkle Sachen, sondern einfach Dinge, die wir in irgendeiner Form in unseren Schatten, also hinter uns gepackt haben. Wir können sie nicht sehen, Die sind okay. Mannschaften hinter mir. Ausgehend davon, wenn man es mal ganz, ganz grob sagt, also wir werden geboren, sind eine 360 Grad Persönlichkeit, und lernen dann aber durch Umwelt und Mama und Papa und andere Einflüsse, Kultur und so weiter, was okay ist und was nicht okay ist. Und Teile von uns, wie kriegen wir die Message, ob jetzt direkt oder indirekt, das ist nicht so okay. Also Sascha, wütend sein, das ist nicht so der Hit, das lass mal, das deine Wut ist hier fehl am Platz. Und Sascha merkt jedes Mal, wenn automatisch irgendwie eine Wut in ihm entsteht, was sich ja erstmal gar nicht schlecht anfühlt, gibt es Stress daheim oder gibt es Stress mit anderen Leuten und irgendwann merke ich halt, ich habe keinen Bock auf Stress, aber immer wenn diese Wut rauskommt, also ich lasse mal die Wut am besten weg, ich werde jetzt ein ganz lieber und braver und meine Wut, die packe ich irgendwo weg, die gibt es dann nicht. Ich tue so, als ob sie nicht, ich schluck sie runter.
Ja.
Und das ist sozusagen, ich packe sie in den Schatten, ich packe sie hinter mich und wundere mich später, wenn ich plötzlich an Grenzen komme oder wenn ich plötzlich Probleme mit Grenzziehung habe und denke, wieso, warum, weshalb, wieso passiert das, warum machen andere Leute das mit mir und ich habe kein Verständnis, warum, nicht wissend, dass Wut viel mit Grenzziehung zu tun hat und bestimmte physische Symptome aufbringt, wenn ich zum Beispiel Wut unterdrücke oder nicht richtig authentisch kanalisieren kann. Und das ist sozusagen die Brücke in meiner Arbeit und das Interesse oder der Schwerpunkt auch für mich in meiner Arbeit ist, zu verstehen, wo kommen physische Symptome her? Und was ist die psychoemotionale Ursache, die ein körperliches Symptom auslöst? Denn ich kann die körperliche Problematik beseitigen, ob nur mit Kräutern oder mit Massagen oder mit Lifestyle oder mit Ernährung oder mit Schulmedizin oder mit chinesischer Medizin. Letztlich ist es völlig wurscht, was ich dann benutze. Hauptsache, es funktioniert.
Ja.
Ist alles schön und gut. Nur wenn das körperliche Symptom weg ist, ich aber die Ursache nicht weggenommen habe, und da ist sich, glaube ich, jeder im Ayurveda einig, ob er jetzt der Logik folgt, die ich jetzt gerade sage oder nicht, aber die Ursache ist nie nur auf der körperlichen, sondern gibt es immer die psychoemotionale Komponente mit dazu. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass es nicht eine psychoemotionale Komponente ist, sondern es ist immer die psychoemotionale Ursache, die als erstes oder eine Blockade auf der Ebene, die dann zur körperlichen Manifestation führt. Und das heißt, wenn ich an der körperlichen Ebene anfange, dann werde ich über kurz oder lang relativ schnell an die Ursache kommen. Und wenn ich dann Handwerkszeug habe, um auch hier noch zu arbeiten, dann kann ich, glaube ich, davon sprechen, einen ganzheitlichen Ansatz zu machen. Weil wenn ich nur das körperliche Symptom wegnehme, die Ursache an mich angehe, dann kommt das entweder das gleiche System wieder oder das Symptom oder die Problematik auf der subtileren Ebene sucht sich einen anderen Weg. Sozusagen über die körperliche Ebene zu sagen, Sascha, da gibt's was, wo du hingucken musst. Hallo.
Ja.
Und aus meiner Erfahrung und meiner Ansicht sind das nicht irgendwelche Symptome, die dann kommen. Und sagen wir mal, eine bestimmte Problematik zeigt sich immer mit der gleichen Symptomatik. Nicht von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Sondern wenn ich ein Thema mit Grenzziehung habe, dann hat das bestimmte symptomatische Auswirkungen. Die zeigen sich in einem ganz bestimmten körperlichen Bereich. Und das heißt, wenn eine Person zu mir kommt mit dieser Symptomatik, dann weiß ich, wo ich schon hingucken muss. Grenzziehung ist so vage, das sagt mir erstmal noch gar nichts. Aber zumindest weiß ich, aha, in dem Bereich müssen wir dann mal genauer hingucken, was ist denn passiert, dass hier in dem Bereich eine Schwachstelle ist, was das körperliche Symptom hier sozusagen versucht, deutlich zu machen und sagt, da hol dir was aus deinem Schatten. Du erlebst dich nicht authentisch. Du bist nicht wirklich die 360 Grad Persönlichkeit, mit der du als Kind geboren wurdest, sondern da hast du was weggepackt und kannst dich somit nicht voll ausdrücken und somit voll erfahren. Und dafür habe ich sozusagen diese Werkzeuge, dann Schattenarbeit und dergleichen, um Menschen zu helfen, in den Schatten reinzugucken und zu schauen, hey, was steckt denn da alles noch für Licht und für Gold drin, was da einfach unnütz rumliegt. Und wenn du das rausholen würdest, hättest du möglicherweise Zugang zu mehr Kreativität und mehr authentischen Ausdrucken.
Ja, sehr, sehr schön gesagt. Und was ich jetzt ganz spannend finde, du hast gesagt, du kannst teilweise wirklich, wenn Menschen mit Symptomatiken kommen, da schon mal so ein bisschen das eingrenzen, in welche Richtung es gehen kann. Kannst du uns da ein paar Beispiele für nennen? Was erlebst du denn da häufig in der Praxis? Oder was für körperliche Symptome kannst du mit welchen Ursachen ja, so in Verbindung bringen.
Okay. Also weil ich jetzt gerade schon so angesprochen habe, bleiben wir gleich dabei. Wut als Emotion, als Kernemotion, ist weder gut noch schlecht, sondern es hat eine Funktion. Wut aus unserem Verständnis ist ein Zugangsemotion zu meiner Fähigkeit, meine Grenze zu ziehen. Nein zu sagen. Zu sagen, hey, so weit und nicht weiter. Wut ist die Emotion, die letztlich zwei Dinge tut. Die sagt mir erstens, wenn Wut in mir entsteht, dann ist gerade irgendwas passiert, wo jemand oder etwas meine Grenze angekratzt oder schon überschritten hat. Und Wut ist rein das Signal, das sagt, Sascha, jemand ist gerade über deine Grenze gelaufen und mich jetzt dazu einlädt, zweite Funktion, meine Grenzen klarer zu kommunizieren, zu verteidigen oder zurückzuziehen, in irgendeiner Form mich in Sicherheit zu bringen. Das ist letztlich alles, was Wut macht. Wut ist nicht Aggression oder Gewalt. Gewalt ist eine Tätigkeit, hat nichts mit Wut zu tun. Ja. Gewalt ist ein Ergebnis von nicht authentisch ausgedrückter Wut. Aber das hat nichts mit dem Gefühl zu tun erst einmal. Das Gefühl ist neutral, das ist rein ein Zeichen. Wenn ich aber zum Beispiel in unserer heutigen Kultur gelernt habe, dass Wut irgendwie nicht so gut ist und das sollte man nicht machen und das ist nicht okay, dann bin ich ein Böser und ein Schlechter und was auch immer für Labels dann aufgedrückt werden, wenn Wut sich zeigt, dann drücke ich meine Wut in den Keller, erlaube mir nicht wütend zu sein, werde ein ganz netter, liebevoller Zeitgenosse. Und das erste Symptom, was dabei entsteht, ist, ich werde heiß. Weil Wut ist weder kalt, ist nicht kalt, sondern ist eine heiße Emotion. Das heißt, wenn ich in den Keller drücke, in der Tiefe meiner selbst, dann werde ich anfangen, Stück für Stück heißer zu werden. Jetzt ist die Frage, wie drückt sich die Hitze aus? Ich habe kein Fieber. Mein Körpertemperaturregulierungssystem im Gehirn muss diese überschüssige Hitze, die sich ansammelt im Gewebe, permanent ausgleichen. Und habe damit jetzt einen extra Job, mich auf Normaltemperatur zu halten. Das heißt, wenn ich ein Thermometer nehme, kann ich das nicht feststellen, dass ich heiß bin. Dazu muss ich nur einen Patienten anfassen. Die sind nämlich permanent dabei, diese Hitze auszustrahlen. Die sind wie Radiatoren.
Ja.
Und daran erkennt man, dass jemand zu viel Hitze im Körper hat und sozusagen permanent Energie verbraucht, nur um sich im Normalbereich auf der Temperatur zu halten. Das ist so ein bisschen, als ob jemand in einem Gewächshaus an einem Sonntag versucht, eine 8-Stunden-Schicht zu schieben. Wir sind dafür nicht gemacht. Das geht nicht. Wir sind laufen müde. Und genau das ist das. Leute, die heiß sind, haben nicht mehr Energie, sondern weniger. Die sind schlapp, die sind ausgelaufen. Also das ist eine Folge. Was passiert weiter mit der Hitze? Hitze ist auch eine Ursache, warum Immunität runtergeht. Immunität aus ayurvedischer Sicht ist kalt, Kapha. Kalt, das kann man sich so vorstellen wie den Kühlschrank. Warum packen wir Essen in den Kühlschrank, damit es länger hält? Und genauso ist es im Körper. Die Immunität ist größer, stärker, wenn wir kühler sind, wenn unser System insgesamt kälter ist. Wenn es heißer ist, geht der Stoffwechsel schneller und es alles vergeht schneller. Das heißt, habe ich mehr Hitze im Körper, geht meine Immunität runter und bestimmte Bereiche sind jetzt geschwächt, sind nicht mehr resistent. Also hier auch nochmal, Wut, Grenzziehung, Immunität ist genau das. Immunität ist mein Grenzort, also letztlich mein Grenzziehungssystem. Und jetzt gibt es einen bestimmten Körperbereich, der das noch deutlicher macht und wo die Problematik auftauchen wird. Nicht irgendwo im Körper, sondern in einem ganz bestimmten Bereich, wenn es eine richtige Wunde gab im Bereich Grenzziehung. Und zwar eine Wunde im Sinne von, es gab ein, psychologisch nennt man das ein significant emotional event, ein signifikantes emotionales Ereignis. Wenn es einen Grenzüberschritt gegeben hat, der hier ein Leck geschlagen hat, dann gibt es ein Organ im Körper, das das zeigt, nämlich die Blase. Immer wieder aufkehrende Blasenentzündungen sind immer ein Hinweis darauf, dass es irgendwann eine massive Grenzübertritt gegeben hat. Und ob der dann psychisch ist, physisch, körperlich, sexuell, verbal, völlig egal. In einem ganz intimen Bereich wurde eine Grenze übertreten, auf welche Weise auch immer. Und die Person wurde nicht geschützt und konnte sich selbst nicht schützen. Und das ist meistens etwas, was sehr früh passiert ist. Und Menschen, die immer wieder unter immer wieder auftauchenden Blasenentzündungen leiden, haben dort eine Thematik. Und meine erste Frage ist, wenn jemand kommt mit dem Thema meistens ist, erzählen Sie mir über Grenzen in Ihrem Leben. Und innerhalb von einer halben Minute bumm, ist das Thema meistens da. Und die Leute sprechen genau das ein. Also ich hatte neulich eine Patientin, die habe ich das gefragt und dann sagte, die Grenzen, naja, was mir da einfällt, ist eher Grenzübertretung. Bumm. Und dann gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, was da die Grenzübertretung sein kann. Also wie gesagt, abgesehen von sexuellen, direkten, körperlichen Übertretungen, das kann bis hingehen zu Mama und Papa sagen zum Kind, du darfst nicht in unser Schlafzimmer kommen, ohne anzuklopfen. Aber Mama und Papa erlauben sich, beim Kind ins Zimmer reinzugehen, gerade wenn das Kind vielleicht im Teenage-Alter ist, ohne anzuklopfen. Das ist eine Grenzübertretung im intimen Bereich, die überhaupt nicht, und es kann das zum Beispiel auslösen. Oder ich hatte eine Patientin, die 18 ist, gerade einen neuen Freund hat, Sex mit dem Freund hat und immer nach dem Sex sofort eine Blasenentzündung bekommen. Und nun kannte ich die ganze Familie von der jungen Frau und dachte, okay, irgendwas mit Papa und so weiter. Und es dauerte eine ganze Weile, bis wir dann hingekommen sind an den Punkt, wo ich gesagt habe, was macht dich wütend? Weil ich habe versucht, dachte, irgendwas mit Papa oder gar nichts mit Papa, sondern das Thema war, sie sagte, wer macht dich im Moment wütend? Und sie sagte, Mama. Ja, warum? Weil Mama mir seit einem halben Jahr den ganzen Stress mit Papa erzählt und auch den Stress, den sie mit ihm im Bett hat. Und das ist ein klarer Grenzübertritt. Mhm. Von Mutter zu Tochter geht so eine Thematik. Ja. Und die Tochter ist, obwohl sie 18 ist, nicht in der Lage, dort die Grenzziehung zu machen.
Ja.
Und es zeigt sich in diesen immer wieder auftauchenden Blasenentzündungen.
Mhm.
Der Auslöser, der Sex mit dem Freund, das ist eine reine Mechanik, weil das ist ein physischer Grenzübertritt. Also die Mechanik des Sexes, okay, obwohl sie das will, Spaß hat und alles wunderbar ist, aber da kommt auch etwas in sie herein, sozusagen auf der körperlichen Ebene, die Dynamik auslöst, obwohl es mit dem Freund null zu tun hat.
Ja.
Und warum jetzt die Blase? Warum trat die Blase? Warum zeigt die Blase an, eine Dysfunktion in der Blase und eine Anfälligkeit, eine Immunanfälligkeit in der Blase, dass es um Grenztieren geht? Was machen Tiere, um ihr Revier zu markieren?
Mhm. Urinieren, ja.
Genau. Und das heißt, meine Fähigkeit, die Blase ist ein Ausdrucksorgan dafür, wie es um meine Fähigkeit steht, anderen klar zu kommunizieren, das ist meine Grenze, hier ist mein Revier, du bist gerade in mein Revier getreten, raus mit dir, das ist mein.
Mhm.
Und deswegen die Blase. Das ist also alles kein Zufall und ist in meinen 15, 20 Jahren jetzt Arbeit mit Patienten, habe ich noch keine Patientin, und ich sage das ganz bewusst, keine Patientin, weil ich glaube, ich habe bis jetzt nur Patientinnen gehabt mit immer wieder auftauchenden Blasenentzündungen. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, wie es in der Schulmedizin halt, naja, der Harnleiter ist halt kürzer und deswegen, hat damit gar nichts zu tun. Ja. Mutter Natur würde nicht so einen Blödsinn machen und Frauen einen Nachteil geben, anatomisch.
Ja.
Sondern es geht darum, dass in unserer Kultur seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden der Übergriff vom Mann zu Frau 10-mal so hoch ist wie der Übergriff von Frau zu Mann. Der passiert auch, aber statistisch, glaube ich, ist es von 10 Übergriffen passieren 9 von Mann zu Frau.
Und ja, ja.
Deswegen, glaube ich, ist diese Thematik viel, viel häufiger bei Frauen. Und bis jetzt, wie gesagt, alle Frauen, die ich bis jetzt gesehen habe mit der Thematik, bei denen hat dieses Konzept, was ich jetzt so ganz grob umrissen habe, immer so klar die Ursache aufgedeckt. Mhm. Und erst wenn sie da rangegangen sind und dort sozusagen in die Lage gekommen sind, ihre Wut wieder zugänglich zu sich zu machen und zu sagen, also das heißt, ihre Fähigkeit zu sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter, haben sie das mit der Anfälligkeit für die Blase ganz schnell in den Griff gekriegt.
Mhm. Ja, es ist ein unglaublich spannendes und natürlich auch sehr kraftvolles Beispiel, was du nennst, ne? Weil das ist ja, wenn man jetzt mal rein schulmedizinisch wahrscheinlich in den Hausarztpraxen schaut, mit was kommen denn die Menschen so, mit was kommen die Frauen so, ist das natürlich ein Riesenthema. Ach ja, rezidivierende Blasenentzündung, dann machen wir doch da mit Antibiotikum oder wir machen das und das, geben da noch ein paar Tipps. Und ich meine das jetzt gar nicht abwerten, ne?
In der Schule. Nee, überhaupt nicht. Und genau das ist der Teufelskreis. Das meine ich vorhin mit der Immunität und der Hitze. Das heißt, in dem Bereich, wo also die Schwachstelle hier ist, also im Urinaltrakt, im Blasenbereich, hier ist die Anfälligkeit. Das heißt, die Hitze steckt da. Da kann die Wut nicht agieren, da kann sie nicht rauskommen. Die Grenzziehung ist sozusagen die Wut darf nicht nach außen fließen, bleibt dort stecken, macht das Gewebe heiß, die Immunität geht runter. Mhm. Und deswegen kommt es nämlich zu den Blasenentzündungen, rein auf der körperlichen Ebene. Weil die Immunität runter ist, kommt das Bakterium rein und feiert fröhliche Urstände. Das Problem ist, Antibiotika holen die Bakterien raus. Nur was sind Antibiotika? Heiß wie sonst was. Es gibt unterschiedliche Schulmedizin, was Temperatur angeht. Also Chemotherapie, Antibiotika, Triptane, das sind so heiße Sachen. Also die bringen so viel Hitze in den Körper rein. Wenn die nicht ausgeholt wird, gibt es immer Kollateralschaden. Das heißt, in dem Bereich ist zwar jetzt Antibiotikum, ist ein Management, was die derzeit vorliegende Infektion beseitigt, aber so viel Hitze reinbringt, dass es sofort die nächste wieder einlädt und die in einem Teufelskreis sitzen, wo sie nicht rauskommen.
Ja, ja.
Da, selbst mit ayurvedischer Medizin ist da, man kann es lindern, man kann die Hitze rausholen, was die Schulmedizin nicht kann, weil sie haben keine hitzeauslösenden Dinge und das Konzept Hitze als solches auch nicht wirklich begreifen. Also würde ich jetzt dem, in Anführungsstrichen, dem der Schulmedizin versuchen zu sagen, na ja, da ist zu viel Hitze, die Schulmedizin blöd und sagt, ja, wovon reden Sie, nehmen Sie mal die Thermometer, ist doch alles normal. Das heißt, das ist so ein Konzept, was es in der chinesischen Medizin gibt, in der ayurvedischen Medizin. Aber selbst wenn ich mit Kräutern die Hitze raushole, wenn ich den Teufelskreis nicht unterbreche, und der hat eben was zu tun mit einer Thematik auf einer tieferen Ebene, manage ich, aber kriege nie eine Lösung.
Ja, ja.
Und da ist eine Sache, die hier, wo Schattenarbeit mir zum Beispiel wunderbar hilft. Weil, also ich hatte eine Frau, die eine Kollegin sogar, die kam die mit dem Problem und sagte dann immer, sie hat schon immer das Thema, dass Patienten sie immer betatschen. Sie gibt Massagen, sie gibt körperliche Manualtherapie und die Patienten fassen sie danach an. Und sie weiß nicht, warum. Sie versteht das nicht. Wieso glauben die Männer, dass sie dann immer einfach ihr an den Po greifen können? Sie lädt das nicht ein oder sonst irgendwas. Und also immer Themen damit hat. Und dann kamen wir relativ schnell, und sie hat diese Blasen, rezidivieren Blasenentzündung immer wieder. Und dann kam man relativ schnell aufs Thema, dass sie, als sie 11 war und Brüste bekam, der Opa daheim immer zu ihr so sagte, Mädchen, das sieht aber lecker aus. Da wird aber später mal ein Mann viel Freude haben und solche Geschichten. Nie angefasst, aber dergleichen verbalisiert. Und sie als Elfjährige natürlich nicht wusste, wohin mit sich, gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Das Problem bei ihr war aber nicht mit dem Großvater, sondern das Problem war mit Mama, die daneben stand und keinen Ton gesagt hat. Da saß das Thema und da saß die Wut. Der Grenzüberschritt war von dem Opa gemacht. Nur die Problematik war, dass die Mama daneben stand als Rollenmodell und nichts gemacht hat. Und die Kleine sozusagen ein Weltbild damit aufgenommen hat, das sagt, in dieser Welt können sich Frauen nicht wehren, wenn Männer sowas machen. Die müssen dastehen und das über sich ergehen lassen. Wir können nicht Nein sagen, da muss man halt durch. Das wurde nie verbalisiert, aber das so nimmt eine Kleine zum Beispiel das auf. Und hat sich dann gewundert, warum später andere Menschen sie sozusagen dort über ihre Grenze schreiten. Einfach nur, weil sie sozusagen unterbewusst kommuniziert, ich weiß nicht, wo meine Grenze ist. Ich weiß nicht, ich kann nichts dagegen machen. Und welche Leute gehen über die Grenze drüber? Die Leute, denen genau so etwas auch schon mal passiert ist und auch keine Ahnung haben. Und das heißt, hier gehen die in eine Opfer-Täter-Dynamik und spielen miteinander dieses Spiel, ohne zu Ahnung zu haben, was da eigentlich abläuft. Und das ist, wo Schattenarbeit helfen kann. Weil zum Beispiel, als sie mir das erzählte mit dem Großvater, habe ich dann ihr zu geraten, das einfach sich mal anzugucken über die Schattenarbeit. Sie hat dann Schattenarbeitsprozess gemacht und es war während der Schattenarbeit, als rauskam, es ging primär um die Mama. Da saß der Haken. Da saß die ganze Wut. Und als sie da rausgekommen ist, hat sie nie wieder eine Blasenentzündung gehabt.
Und hat die Thematik sich für Sie dann in der Praxis auch geändert?
Sie ist zu einer Frau geworden, die mit so einer Power und so einer Kraft jetzt im Leben steht. Als ich sie kennengelernt habe, war sie 9 Jahre verheiratet mit einem Mann, der so wenig in seiner Maskulinität gestanden hat. Das heißt, sie hat sich jemanden ausgesucht als Mann, der niemals ihre Grenze überschreiten würde. Der niemals eine Gefahr für sie darstellen würde. So ein Impact hat so eine Dynamik aufs ganze Leben. Das heißt, sie sucht sich einen Mann, mit dem sie völlig sicher, alles wunderbar. Aber nach 9 Jahren war sie an dem Punkt, dass zwar ihre innere Kleine sich sicher gefühlt hat, aber ihre erwachsene Frau völlig frustriert war, mit einem Mann zusammen zu sein, der eigentlich kein Mann, kein Gegenpol für sie ist. Als Partner, nicht nur im Sexuellen, sondern einfach auch im Leben. Und sie völlig frustriert war. Und als sie an das Thema gekommen ist und sie dann an dem Thema gearbeitet hat, hat es sehr, sehr kurze Zeit gedauert, bis sie sich hat scheiden lassen und danach einen Mann kennengelernt hat, der Bergführer ist, der in Situationen von Leben, Gefahr weiß, was zu tun ist, der Gruppen halten kann, der führen kann und sie plötzlich einen Gegenpol hat, der ihr auch erlaubt, endlich nicht innerhalb der Familie das maskuline Potenzial ausleben zu müssen und somit ihr eigenes Feminines nicht leben zu können, sondern plötzlich die Möglichkeit hatte, auf ihre eigene Feminität zu gucken und die wirklich zu erkennen, zu leben und nach außen zu bringen. Mhm. Und heute ist es eine Frau, eine Kollegin, die viel in der Natur arbeitet und Frauen in ihre Power einführt. Und in dem Kontext, und das ist, glaube ich, auch vielleicht eine ganz wichtige Sache hier, so sehe ich das zumindest, diese Dynamiken sind nicht irgendwelche, wenn ich das mal ganzheitlich angucke, nicht wirkliche Problematik, die jetzt irgendwie schlimm ist und oh, da hat jemand was Schlimmes erlebt. Ich glaube, dass wir alle solche Dynamiken, mehrere, viele, viele in uns tragen. Alles zu einem guten Zweck. Guten im Sinne von, wir leben in der Dualität. Und wenn ich in der Dualität lebe, dann kann ich Licht nur erfahren, wenn ich Schatten kenne. Wenn ich nur Licht im Licht bin, weiß ich nicht, was Licht ist. Ja. Wenn ich aber als kleines Licht einmal in den Schatten gegangen bin, einmal ins Dunkel gegangen bin, dann weiß ich im Kontext dessen, was ich nicht bin, was ich bin. Und dann kann ich zurück mit dem Referenzpunkt ins Licht gehen und weiß immer, wer ich als Licht bin, obwohl ich als Licht im Licht am Meer stehe.
Ja.
Das heißt, um wirklich an meine Power zu kommen, glaube ich, dass das, was wir in diesem Leben uns vornehmen, als authentisches Ausdrucksmittel oder als unser Ziel in diesem Leben, was wir wirklich reinbringen wollen, was wir umsetzen wollen, was unser wichtigster Arbeitsbereich ist, das sind meist die Dinge, die wir am Anfang des Lebens, in den ersten paar Jahren, bereits in den Schatten stellen, damit wir sie später ganz bewusst rausholen können und annehmen können. Und so hat sie relativ schnell früh ihre feminine Power als Frau so in den Keller gedrückt, unbewusst natürlich, um sie dann später als erwachsene Frau ganz bewusst rauszuholen, befreien und dieses Gold ganz bewusst zu sagen, das habe ich mir jetzt richtig bewusst genommen und kann es jetzt einsetzen, weil ich sozusagen in der dualen Dynamik, in der dualen Welt jetzt den vollen Zugriff hier zu haben. Irgendwo, naja, das ist halt so mitgekommen, das ist so mein Teil. No, dafür habe ich richtig arbeiten müssen, mir das richtig an Land zu ziehen. But this is mine. And now I can teach this and I can initiate others.
Ja.
Magic.
Ja.
Und somit hat all diese Arbeit nie etwas zu tun mit, oh, da ist was schiefgelaufen, sondern no, das ist eine Arbeit, die mir hilft, wirklich an mein Gold ranzukommen.
Ja, ja. Ja, sehr spannend und natürlich, ne, ich bin mir ziemlich sicher, hier hören wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Frauen zu, die gerade dieses Thema sehr interessiert. Obwohl wir eigentlich ein ganz anderes geplant hatten, aber ich möchte da gern einfach, ich mache da einfach 2 Podcast-Folgen draus. Eine über Blasenentzündung und diese Thema, ich finde das genauso wichtig wie das, was wir eigentlich geplant hatten. Deshalb, um das Thema Blase nochmal, Grenzüberschreitung, Wut nochmal abzurunden. Was kannst du denn, wenn jetzt jemand das hört, wenn jetzt eine Frau zuhört und merkt, vielleicht schlucken muss und sagen muss, wow, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Wie kann man denn da selber für sich vorgehen, wenn man jetzt nicht unbedingt bei dir um die Ecke wohnt, bei dir klingeln kann und die Unterstützung haben kann? Was sind da so ein paar Dinge, die du an die Hand geben kannst, dass man sich, wenn man das hört und das in einem jetzt was auslöst, sich da nicht alleine fühlt?
Also ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn hier wirklich eine Thematik ist, die was mit einer sogenannten signifikalen emotionalen Ereignis zu tun hat, wenn das wirklich eine innere tiefe Dynamik ist auf dem Unterbewusstsein-Ebene, dann glaube ich, ist das etwas, was nicht im Alleingang machbar ist, sondern auch eine Begleitung. Aber was das dann für Begleitung ist, Da gibt es so viele Möglichkeiten, das muss nicht Ayurveda sein. Das, wie gesagt, psychoemotionale Prozesse, aber in irgendeiner Form, die mit dem Thema umgehen kann. Und es ist sinnvoll, hier zu gucken, ob jetzt mit chinesischer Medizin, ob jetzt mit Ayurveda, was auf der körperlichen Ebene los ist. Weil einfach nur die Thematik auf der psychoemotionalen Ebene anzugehen, löst das Problem nicht auf der körperlichen. Das heißt, ich kann zwar die Thematik lösen, sodass das nie wieder entsteht, aber wenn die Blase immer noch, das ganze Blasensystem immer noch geschwächt ist von jahrelangem Antibiotika oder zu viel Hitze im Körper, muss ich das auch noch auslösen. Das heißt, auf der körperlichen Ebene braucht es Kräuter, Ernährungsumstellung, Lifestyle, was dafür sorgt, dass das Gewebe in dem Bereich wieder in den Normalzustand kommt, dass die Hitze rauskommt, dass die Immunität sich aufbaut und auf der psychoemotionalen Ebene, dass die Ursache wegkommt. Also das eine ist Management, das andere ist Ursachen- oder lösungsorientierter Ansatz. Beides muss gleichzeitig passieren.
Ja.
Kann man das ad acta legen.
Ja.
Aber hier würde ich nicht empfehlen, das im Alleingang zu machen. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt an Patienten will oder an meine Kollegen Patienten verweisen will, sondern das ist eine Arbeit, wenn es ums innere Kind geht, das mit Wunden trägt, das ist kaum allein machbar. Es ist vieles, man kann weit kommen mit der Arbeit und mit bestimmten Methodiken alleine hinzugucken, aber um wirklich einen Durchbruch zu kriegen, da braucht jemand, der mich an die Hand nimmt, beziehungsweise mein kleines Kind dann mit an die Hand nimmt und mir hilft.
Ja.
Und das gilt nicht nur für andere Leute, das gilt auch für mich. Ich bin Schattenarbeitscoach, ich bin Schattenarbeitsfacilitator. Aber wenn ich in eine Dynamik von mir reinrutsche, brauche ich einen Kollegen, der mich da durchführt, weil ich stehe völlig im Nebel und habe keine Ahnung. Genau wie der kleine Sascha vor, was auch 140 Jahren, der da stand und keine Ahnung gehabt hat und etwas, einen Kompensationsmechanismus integriert hat, um ihm irgendwie zu helfen. Und mit dem Gleichen arbeite ich immer noch. Ich habe kein Alternativmodell. Das heißt, ich rutsche einfach in diese Automatik, in diese Routine rein und merke das gar nicht. Und wenn da nicht jemand ist, der an meiner Seite dann steht und sagt, Sascha, jetzt kurz stopp, komm mal raus, stell dich mal von draußen hin und guck mal drauf, was da gerade passiert, wird mir nicht klar, was da eigentlich abgeht. Und von der Warte her, also auf der körperlichen Ebene ist eine Menge machbar, aber nicht im Alleingang. Da braucht es jemanden, der hinguckt und schaut, ob jetzt chinesisch oder also auf welche Art und Weise ich das mache. Und es braucht jemanden auf der psychoemotionalen Ebene, der ein bisschen mit begleitet.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Input.
Ich hoffe, dieses Interview war spannend für dich. Ich hoffe, du hast da einige Informationen für dich mitnehmen können. Und nur nochmal für dich zur Erinnerung, das war jetzt natürlich ein sehr ernstes Thema, ein sehr tiefgehendes Thema. Wenn das etwas ist, von dem du selbst vielleicht betroffen bist oder jetzt hellhörig geworden bist und denkst, oha, ja, das sind Themen, die in meinem Leben vielleicht auch immer wieder auftreten, dann weiß für dich, du bist hier nicht allein und du darfst dir selbstverständlich hier auch Hilfe holen. Du darfst da hinschauen, was da vielleicht für dich dahinter steht. Wir alle haben da ja unsere Schattenseiten, wie Sascha das ja so schön erklärt hat. Und es ist einfach ein wichtiges Thema, was wir ins Licht bringen sollten, damit wir da keinen Charme oder irgendetwas drauf projizieren. Und lass mich gerne wissen, ob die Podcast-Episode dir geholfen hat oder sie zumindest interessant für dich war. Für mich ist es einfach wichtig, genau diese Themen, diese Schnittstellen zwischen Schulmedizin, Ayurveda, Psychosomatik zusammenzubringen, dass du deinen Körper besser verstehst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, denn nächste Woche ist Sascha nochmal hier und wir werden über ein anderes Thema sprechen, und zwar über Ayurveda und Burnout. Das war das Thema, was wir eigentlich für das Interview geplant haben. Aber manchmal kommt es dann so, wie es kommen soll. Und deshalb haben wir dann noch einen Ausflug in eine andere Richtung gemacht. Hab eine schöne Woche, lass es dir gut gehen und bis bald.
Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.